Wie die kleinen Löwen gehen sie davon, ne? Mit lauter Stimme, erhobenem Haupt und freuen sich, dass sie was von Gott hören. Manchmal freuen sie sich auch nicht so, aber ist, denke ich, ist gut, wenn wir die Botschaft von Jesus weitergeben, ob hier oben oder da unten bei den Kindern. Wichtig ist, dass die Herzen befestigt werden. Ne? Ich möchte noch beten mit uns zum Anfang. Herr, ich danke dir, dass du wirklich Großes tust, Herr, auch heute Morgen in den Herzen der Kinder und auch in unseren Herzen, dass du da bist, Herr, weil wir uns versammelt haben, weil wir gesagt haben, Herr, uns ist es wichtig, wir wollen hören von dir. Und dafür danke ich dir, Herr, für deine Verheißung, dass du unter uns bist und dass du uns segnest und dass du unser Herzen füllst. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Amen. Amen. Heute ist ja so ein Trend im Businessgeschäft, in der Politik, wenn irgendwas, ein Schwindel oder ein Versagen offenbar wird, dann zieht man ganz schnell den Schwanz ein und verschwindet und taucht erstmal unter, geht ins Ausland. Ja, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es begegnet uns immer wieder Persönlichkeiten, die irgendwo versagt haben und es wird offenbar, irgendwo haben sie in der Prüfung geschummelt oder sonst irgendwas. Erstmal suchen sie sich eine Villa in Kalifornien, tauchen erstmal eine Zeit unter und dann fangen sie mal wieder an, so zurückzukommen oder wie auch immer. Ich denke, das ist Realität, das ist nichts Ausgedachtes, das erleben wir immer wieder. Und vor einer Zeit gab es auch so eine Begebenheit, ein reicher Geschäftsmann, der seine eigene Firma besaß. Der Handel mit Luxusautos, das war so sein Kerngeschäft. So, um mal so ein paar Namen zu nennen, so Lamborghini, da fing das dann so an. Also Porsche, das waren so die billigsten, aber so diese Italiener und Maserati, Bentley, Lamborghini, so diese Kategorie, das war so sein Geschäft. Und außerdem auch der Handel mit den Ersatzteilen. Und dort, ja, wie gesagt, das Geschäft florierte, es lief wunderbar, da wurde richtig Geld verdient. Stars, Geschäftsleute, Neureiche, Scheiß, die kauften so bei ihm ein. Also das war so sein Firmenklientel, die bei ihm halt einkauften. Und einer seiner Mitarbeiter, Useful, war seine rechte Hand. Besonders ihm unterlag so dieser Ersatzteilverkauf. Und als er so diese gut betuchten Leute ein- und ausgehen sah, da wurde was in seinem Herzen geweckt. Ich möchte auch so leben können. Ich möchte auch so in dieser Freiheit leben können. Ich möchte mir kaufen können, was ich will. Ich möchte auch mal so ein Auto fahren. Und es begann was im Herzen zu brodeln. Ich möchte auch was. Und er war ein gerissener Kerl. Er entdeckte eine Strategie, wie er zu mehr Reichtum oder die ihm zu mehr Reichtum verhilf. Jedes Mal, wenn er ein Ersatzteil bestellte, bestellte er zwei Ersatzteile. Er machte dann aus der 1 die 2 und so bekam er 2 Getriebe, 2 Kotflügel, 2 Motoren und so füllte er sich immer das eine zur Seite oder packte das eine zur Seite und hatte seine eigene Online-Plattform, wo er dann die Teile so, ja, privat noch verkaufte. Und so machte er so nach und nach ganz guten Nebengewinn. Lange merkte niemand etwas. Es ging eine ganze Zeit gut. Ja, er hatte ja nun die Oberaufsicht über diesen Ersatzteilverkauf und er konnte die Zahlen schon wieder irgendwie richtig biegen. Aber irgendwann kam der Schwindel ans Licht. Es flog auf. Und was machte er? Er musste fliehen. Er musste untertauchen. Und was machte er? Er verschwand auf eine einsame Südseeinsel. Keiner fand ihn und er lebte dort mit einer neuen Identität und es ging eine ganze Zeit ganz gut. Er hatte ja Geld, das hat er alles mitgenommen. Er hatte seine Konten in der Schweiz, da konnte er immer zum IC-Automat. Also er hatte ein ganz gutes Leben dort. Aber irgendwie, naja, so ganz frei war er doch nicht. So ganz genießen konnte er es auch nicht. Und eines Tages reiste ein Evangelist auf diese Insel, um seinen Jahresurlaub dort zu verbringen. Und sie lernten sich kennen. Ein Evangelist zeichnet sich aus, der kommt mit Menschen immer ins Gespräch. Ob auf dem Marktplatz, an der Kasse, in der Sportabteilung, der kommt immer auf den einen Nenner, auf Jesus. Und genauso ging es diesem Youthful auch. Er begegnete diesem Evangelist und sie kamen schnell zum Thema. Und Youthful öffnete auch sein Herz. Er erzählte von seiner Vergangenheit, von seiner Herkunft, das, was ihn bedrückte, dass er nicht frei ist. Und zusammen machten sie das Fest. Sie machten einen Neuanfang fest. Sie beteten zusammen und redeten viel darüber. Und der Evangelist sagte auch, er müsse sich seiner Vergangenheit stellen. Es ist nicht gut, unterzutauchen, sondern er muss auch die Wahrheit ans Licht kommen lassen. Aber Youthful traute sich nicht, diese Vergangenheit wieder anzupacken, diese Vergangenheit anzusehen. Und er traute sich auch nicht, bei seinem Chef sich zu melden. So machte der Evangelist ihm das leicht und sagte, okay, ich versuche für dich anzurufen. Ich rufe für dich an. Ich mache den ersten Schritt. Und dieses Telefongespräch von diesem Evangelist über den Youthful, das finden wir in der Bibel. Und zwar im Philemonbrief. Da gibt es nur ein Kapitel. Das ist ein ganz kleiner Brief, den man auch ganz schnell überblättern kann. Aber dort ist so ein Telefongespräch. Philemon 1, und ich lese mal ab Vers 10. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe, in den Fesseln. Onesimus heißt der Nützliche. Useful heißt auch nützlich. Der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Den habe ich zu dir zurückgesandt. Ihn, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als im Herrn. Wenn du mich nun für einen deiner Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Und wenn er dir irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben und ich will bezahlen. Ne? So wie dieses Telefongespräch. Natürlich gab es damals noch kein Telefon. Dort wurde ein Brief geschrieben. Aber wir sehen hier zwei verschiedene Geschichten, zwei verschiedene Begebenheiten, die eigentlich das Gleiche beinhalten. Ne? Onesimus und dieser Youthful hatten einen Chef, für den sie arbeiteten. Und sie veruntreuten Finanzen. Der Schwindel wurde offenbar. Und sie mussten untertauchen. Der eine auf der Südseeinsel und der andere tauchte in Rom unter. Das war die Weltstadt schlechthin und dort konnte man ganz schnell untertauchen. Und dieser Sklave, dieser Onesimus, der musste auch untertauchen. Der ist seinem Herrn weggelaufen gewesen, veruntreute wahrscheinlich Geld, so wie es aus diesem Brief hervorgeht, und wollte unter einer neuen Identität dort leben. Und lernte einen Evangelisten, einen Apostel kennen, Paulus. Man könnte sagen, eine dreiste Geschichte. Was ist unsere Meinung, wenn wir so etwas hören? Es ist ungerecht. Erst Gelder veruntreuen und dann untertauchen. Und dann nicht mal zu seinen Fehlern stehen. Man müsste diese Leute doch vor Gericht bringen. Und so weiter. Das sind doch oft die Gedanken, die ganz schnell hochkommen. Aber was hat diese Begebenheit mit uns zu tun? Ich hoffe jetzt mal nicht, dass irgendjemand auf der Flucht ist, dass er hier in La untergetaucht ist, dass er irgendwo gesucht wird in irgendeinem Land und hier unter einer neuen Identität lebt. Und ja, dass keiner was merkt. Ich gehe mal davon jetzt nicht aus. Könnte natürlich sein. An diesen Situationen oder an diesen Begebenheiten sollen wir uns nicht stören, sondern wir sollen etwas lernen. Wir sollen etwas erkennen. Wir können an dieser Geschichte etwas von Gott erkennen. Und deshalb ist es so wertvoll, sich mal diesen Brief ein bisschen näher anzugucken. Dieser Brief wurde geschrieben von Paulus. Paulus lebte in Rom in einer Gefängniszelle oder wie auch immer. Er hatte ziemlich viel Freiheit. Er hatte sich auf den Kaiser berufen und wartete so auf seine Verhandlungen. Und es ging ja über lange Zeit, wo er in Rom war und Zeit hatte, Briefe zu schreiben, auch Zeit hatte, auszugehen. Ja, ich denke, dass sie so eine kleine Hauskirche irgendwo hatten und dass er auch eine gewisse Freiheit hatte. Vielleicht hatte er auch irgendwelche Fußfessel, mit denen er sich in einem Umkreis bewegen konnte, die dann gepiepst haben. Auf jeden Fall hatte er eine gewisse Freiheit. Sonst hätte er diesen Philemon ja gar nicht so getroffen. Dieser Philemon war jemand, der untergetaucht war, irgendwo vielleicht auf dem Marktplatz saß und Paulus lernte ihn kennen. So müssen wir uns das vorstellen. Paulus war vorher in Kolosseo oder in Ephesus, in Ephesus gewesen, 3 Jahre und hatte dort viel gepredigt, hatte Gemeinde gegründet und dort kam auch dieser Philemon, dieser Herr von Onesimus zum Glauben, hatte seine eigene Gemeinde, also war ein reicher Geschäftsmann, die Gemeinde fand bei ihm zu Hause statt, also er muss ein großes Haus gehabt haben. Wir wissen nicht, wie groß die Gemeinde war, aber ich denke schon, dass es nicht nur 2, 3 Leute waren, sondern dass da eine ganze Gruppe zusammenkam. Und er beherbergte sie zu Hause und machte dort Gottesdienste. Also er war schon jemand mit Ansehen, mit einem großen Haus. Und das kann man so draus sehen. Und eins war klar, dieser Onesimus war entlaufen. Er war untergetaucht und hatte nun Kontakt mit Paulus bekommen und hatte sich auch mit ihm auseinandergesetzt, mit ihm gesprochen. Und wir wissen nicht genau, was sie geredet haben. Wir wissen nicht genau, wo sie sich getroffen haben. Wir wissen eins, dieser Onesimus hat sich verändert. Wir wissen eins, es kam zu einem Wendepunkt in seinem Leben. Und jetzt fängt Paulus an, dieses alte Leben aufzuräumen. Und schreibt diesen Brief. Hätte er ein Telefon gehabt, dann hätte er angerufen. Er schreibt diesen Brief und setzt sich für Onesimus ein. Und dieser Brief steht in der Bibel. Er ist von Gott für wichtig erhalten worden, dort aufzunehmen. Es ist nicht einfach nur so ein kleiner Zettel, den man da irgendeinem Boten in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, so jetzt bring den mal diesen Herrn. Nein, er ist hier aufgenommen in der Heiligen Schrift und es ist etwas Wertvolles. Und wir können etwas daran erkennen. Wir können Gott daran erkennen. Wir können Gott sehen, wie Gott gerecht ist und wie Gott immer für einen Neuanfang zu haben ist. Und wie Gott sich für jemanden einsetzt. Und wie Gott ganz neu aufbaut. Bei Gott gibt es immer einen Neuanfang. Und wir haben oft so ein verschobenes Gerechtigkeitsverhalten oder Empfinden. Aber Gott tickt ganz anders. Er guckt nämlich tiefer, er guckt viel tiefer, als wir gucken. Wir sehen das nur so oberflächlich. Onesimus, das heißt der Nützliche, der ja eigentlich gar nicht mehr nützlich war. Vielleicht war er mal eine Zeit lang nützlich. Man nannte die Sklaven dann so. Die haben dann ihren Namen bekommen. Wer war der Nützliche? Vielleicht hieß einer, der gut mit der Schaufel um konnte oder der andere, der gut mauern konnte. Er war einfach der Nützliche. Er war nützlich, aber er wurde zum Unnützlichen, zum Verräter, zum Dieb, zu jemand, der seinen Herrn bestohlen hat und auf der Flucht war. Unnützlich stand jetzt auf seiner Stempelkarte. Und was sagt Paulus? Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Also irgendwas muss stattgefunden haben. Irgendwas muss passiert sein. Hat er einfach umgedacht? Ist er in sich gefahren, hat gesagt, okay, so geht's nicht weiter, ich drehe um und gehe zurück zu meinem Herrn? Hat er eine neue Bewusstseinsveränderung erlebt? Hat Onesimus vielleicht mit Paulus Silvester gefeiert und lebte so in diesen ersten guten Vorsätzen? Jetzt, 1. Januar, ich gehe zurück zu meinem Herrn. Das sind meine guten Vorsätze. Welche Reform hat in Onesimus Leben funktioniert? Welche Veränderung hat er erlebt? Welche Umwandlung ist dort passiert? Reformen sind ja Verwandlungen, das sind Umformungen. Wir sehen das in der Politik. Dort sind ständig irgendwelche Reformen wirksam. Agenda 2010 ist so ein Schlagwort geworden, es hat sich so verneudeutscht, ne? Da weiß jeder, irgendwie hat die Politik sich zusammengerauft und hat über das Sozialsystem, das Arbeitsmarktsystem neue Sachen entschieden, umgesetzt, wurde etwas verwandelt. Was vorher war, gilt nicht mehr, es wurde etwas neu gemacht. Also Parteien, das ist ja ihr Job, dass sie immer irgendwas neu machen. Gerade wenn Wahlen sind, dann werden ganz viele Sachen angekündigt, die neu gemacht werden sollen. Ob sie dann tatsächlich auch neu werden, ist dann immer fraglich. Oft ja, aber manchmal ist es auch viel Gerede, ne? Und wir sehen diese Reformen, die sie in der Politik immer wieder Alltag sind. Aber was ist jetzt bei Onesimus passiert? Und die Bibel gibt uns Antwort. Paulus wusste, was in Onesimus passiert ist. Und er denkt an das Gespräch mit Jesus zurück. Das finden wir in Johannes 3, Vers 3. Jesus spricht mit einem Gelehrten, mit einem Theologen, würde man heute sagen. Mit jemandem, der auf der Uni Theologie studiert oder auf der Bibelschule ist und sich da wirklich mit auseinandersetzt. Mit so jemand redet Jesus. Und er sagt in Vers 3, Johannes 3, Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von Neuem geboren. Wiedergeburt, ne? Das ist auch heute kein Fremdwort mehr. Das begegnet uns immer wieder in allen möglichen Schichten. Das liest man oft in irgendwelchen Zeitungen, in Zeitschriften von Wiedergeburt. Das ist so schon so ein gängiges Wort geworden, aber es ist oft falsch definiert. Und alle außerchristlichen Religionen versuchen irgendwo zu Gott emporzukommen, aus eigener Kraft. Und neues Leben zu entwickeln, wiedergeboren zu werden. Ja? Die ganze Esoterik ist mit diesem Begriff durchsäuert, sage ich mal. Es ist kein Fremdwort mehr, dieses Wort. Ich finde, von Neuem geboren, die Neugeburt ist für mich das biblischer als wiedergeboren, weil es eben schon so verwaschen ist. Von Neuem geboren, Neugeburt. Kann das sein, dass das bei Onesimus passiert ist? Paulus spricht an einer anderen Stelle von dieser göttlichen Verwandlung und er sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aha, Paulus wusste, was passiert war. Er kann das sogar in einen Satz formulieren. Er weiß um eine göttliche Verwandlung. Siehe, eine göttliche Schöpfung. Neues ist geworden, sagt er. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht eigene Reform und diese göttliche Verwandlung vermischen und durcheinander bringen. Reform, das ist immer etwas, was auf menschlicher Ebene passiert, was Menschen wirken, was Menschen wo Menschen tätig sind. Das ist die menschliche Ebene. Wenn wir sagen, wir machen eine eigene Verwandlung, eine eigene Veränderung durch. Aber die Neugeburt, das ist etwas Göttliches. Das ist auf göttlicher Ebene. Reform ist eine äußere Veränderung. Aber Neugeburt, das ist etwas Innerliches, eine innere Veränderung. Reform ist Veränderung im Verhalten. Und diese Neugeburt, das ist eine Veränderung am Charakter. Eine innere Umformung. Reform, das strengt an. Das ist Selbstanstrengung. Das ist Selbsterlösung. Und das ist so dieser Punkt, wo wir wirklich uns unterscheiden dürfen. Als Christen. Wir brauchen uns nicht anzustrengen. Wir brauchen das nicht selbst machen. Bei der Neugeburt ist es Beginn eines neuen Lebens. Im Gegensatz zur Selbstanstrengung. Eigene Bemühung ist Reform. Bei Gott ist es ein Eintritt in Gottes Reich, die Neugeburt. Reform ist Leistung. Und bei Gott ist Neugeburt eine Bedingung. Eine Bedingung überhaupt, neu anzufangen. Es geht gar nicht ohne dieses Erlebnis. Neugeburt ist ein Gottes, ein kreatives Wunder, ein Schaffungswunder im Leben von Menschen. Und Gott ist so kreativ. Und wir sehen das in den ersten Versen der Bibel. Wenn man die Bibel aufschlägt und den ersten Vers nimmt, an den Inhaltserzeichnissen vorbei, dort steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über den Tiefen und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward. Gott ist so ein Schaffer, so ein Kreativer. Und Gott schafft einen Neuanfang, eine neue Kreatur. Vom Tod zum Leben. Und da gibt es viele Bilder in der Bibel. Zum Beispiel in Hesekiel. Da ist so ein Feld von Totengebeinen, von Knochen, die zum Leben erweckt werden. Und dort steht, so spricht der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Das ist auch so ein Bild von diesem neuen Leben, von dieser Schaffungsordnung Gottes im Leben von Menschen. Er möchte das, was tot ist, er möchte es aufbauen. Dort steht Geist, Lebensodem, Wind. Ja, das ist etwas, was Gott nur schaffen kann. Das kann kein Mensch herstellen. Gottes Wesen ist auch nicht rumreparieren, sondern er macht neu. Wenn du so ein Holzhaus siehst, ne? Einige haben das so in ihrer Nachbarschaft, so ein Holzhaus, wenn das anfängt zu rotten, wenn das irgendwo Kontakt hat mit Erdboden, mit Feuchte, dann fängt das an zu rotten. Holz muss immer irgendwo freistehen, Luft muss da rankommen, das Wasser muss ablaufen. Aber es gibt eben so alte Bauweisen, wo Holz am Modern ist, wo Holz verrottet. Und da kannst du mal eine Latte, kannst du mal abbauen und mal eine neue ranmachen, aber irgendwo, es wird immer wieder Feuchtigkeit ziehen. Das ist so rumoperieren, rum ausbessern. Und so ist Gott nicht. Der reißt ab und er baut neu. Der reißt ab und baut ganz neu auf. Am besten aus Stein. Das rottet nicht so schnell. Und Jesus spricht jetzt mit diesem Pharisäer über dieses Ereignis, über diese Voraussetzung überhaupt, dass Neues schaffen, dass neues Leben geschafft werden kann. Und dieser Theologe, der versteht es nicht. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch denn neu werden, neu geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zurück in den Leib seiner Mutter? Kann er dann wieder neu geboren werden? Und Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und das ist die Voraussetzung, das ist das Fundament, auf dem Gott aufbaut. Das ist ein Geschenk von oben. Das kannst du dir nicht verdienen, das kannst du dir nicht erarbeiten. Da brauchst du auch keinen Zehnten für zahlen, keine Spenden geben. Es ist etwas, was Gott dir schenken möchte. Von Neuem, von oben geboren. Also der Geist tut etwas. Es gibt neues Leben. Und das geht nur durch Jesus Christus. Seht mal, Jesus beugt sich. Er beugt sich zu den Menschen. Gott beugt sich zu den Menschen. Und erniedrigt sich am Kreuz. Er erniedrigt sich am Kreuz, damit dieses Leben überhaupt stattfinden kann. Neues geistliches Leben. Und Paulus, der ist voll davon, weil er ist Evangelist und er weiß, die Menschen brauchen neues Leben. Ohne das neue Leben sind sie hoffnungslos verloren. Ohne das neue Leben gehen sie geradewegs verloren. Und er redet über dieses neue Leben. Und in allen seinen Briefen lesen wir von diesem neuen Leben, was Gott schenkt, was ein Wunder ist, was wir nicht vergessen dürfen als Gemeinde, auch das weiterzusagen. Und er schreibt in Epheser 2, Vers 4, Gott aber, der reich an Barmherzigkeit ist, hat um seiner viele Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen. Das ist so das, was bei Paulus einfach im Herzen war. Das immer wieder, wovon er immer wieder redet, mit auferweckt. Da war was tot und es ist zum Leben gekommen. Dieses Wunderwerk, was eigentlich, ja, es ist schwer, das auch menschlich zu beschreiben, weil es eben was Göttliches ist. Wir können das zwar an vielen Versen der Bibel sehen, was dort getan, was Gott tut. Aber wir sehen auch selbst, dass Theologen oder so keine Ahnung haben, was das eigentlich gemeint ist. Aber über die Auswirkungen kann man reden. Da kann man viel entdecken. Die Auswirkungen. Und das sehen wir ja an dem Onesimus. Da muss ja was passiert sein. Das sind ja keine neuen Vorsätze, die in seinem Leben gegriffen haben, sondern da ist neues Leben entstanden. Wir versuchen irgendwie menschlich die Welt, die Erde, die Entstehung zu erklären und kommen an unsere Grenzen. Selbst die höchsten Köpfe, die Professoren, die kommen an ihre Grenzen. Es ist schwer, das zu erklären. Und genauso schwer ist es auch, dieses Wunder, dieses kreative Schaffungswunder, dieses neue Wunder von Gott zu erklären. Aber die Auswirkungen, die können wir, von denen können wir erzählen. Wer hat praktisch diese Auswirkungen erlebt in seinem Leben? Und was hat sich verändert? Vielleicht kannst du doch heute Morgen Zeugnis geben und kommst kurz nach vorne und erzählst, was in deinem Leben passiert ist, als dieses Erlebnis stattgefunden hat. Gott hat Neues in deinem Leben geschenkt. Die Auswirkungen, von denen können wir doch Zeugnis geben. Und Reintraut ist jemand, der Veränderung erlebt hat.
Ja, liebe Geschwister und liebe Brüder, ich will euch einfach sagen, ich will Jesus alle Ehre geben, ich will ihm danken, er hat Großes getan in meinem Leben. Wenn ich dran denke, ich will jetzt nicht viel erzählen, weil wie ich früher gelebt habe, ich habe Drogen genommen, ich habe Alkohol getrunken, ich war sehr, sehr gewalttätig. Ich bin nicht stolz auf die Dinge, die ich getan habe, aber ich kann sagen, Jesus hätte in meinem Leben Großes getan. Er hat Barmherzigkeit geschenkt, er hat Demut geschenkt, er hat viele, viele Dinge geschenkt. Ich brauche keine Drogen mehr. Mit mir haben sie gebetet. Und dann haben sie gesagt, ich soll alles, was mit Drogen, mit Alkohol und mit Nikotin zu tun hat, in eine Tüte machen und zubinden und sage im Namen Jesu, ich bin frei. Und das habe ich gemacht. Das habe ich dreimal in den Dreckeimer reingeschmissen und dann dreimal der Deckel hoch und immer zugeklappt und gesagt, Jesus, im Namen Jesu, ich bin frei. Und ich muss sagen, von der Stunde an war ich frei. Auf einen Schlag von Drogen, von Alkohol, von Nikotin, von Glauben, von vielen Dingen. Und ich kann sagen, wenn wir an Jesus glauben von ganzem Herzen, so ist er treu und gerecht und will uns verändern. Natürlich sind wir auch in Täler drinnen. Aber ich weiß eins, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und er hilft uns. Und er will jedem helfen, immer wieder rauszukommen. Und wir dürfen wissen, wenn wir Jesus haben, wenn er an unserer Seite ist, wer kann gegen uns sein, wenn Jesus für uns ist? Amen.
Amen. Ja, das ist ein Applaus wert, wenn wir Zeuge davon sind, was Gott getan hat. Und das sehen wir in Reintrauts Leben. Und dafür bin ich sehr dankbar. Gott hat einen Neuanfang geschenkt. Ne? Genauso wie bei dem Onesimus. Da ist auch sowas passiert. Er wird jetzt heute Morgen hier auch Zeugnis geben, ne? Wenn er könnte. Okay, für den, der sich jetzt nicht getraut hat, vielleicht ist in dem einen oder anderen auch schon sowas passiert, ja? Es ist gut, wenn wir auch Zeugnis von, wenn wir davon erzählen, weil das ist das größte Wunder, was Gott in dem Leben von Menschen tut. Das dürfen wir nicht vergessen, ja? Denk daran, auch wenn du schon 50 Jahre Christ bist, du weißt von diesem Erlebnis, was Gott in deinem Herzen gemacht hat, von einem Tag auf den anderen, hat sich was verändert. Ne? Das sollen wir nie vergessen. Bei mir ist es noch nicht ganz so lange her, aber mein Leben hat sich auch echt verändert. Echt verändert. Also, Onesimus, da hat sich was verändert. Und der Paulus hat sich um den gekümmert. Und wir sehen an diesem Neuanfang immer zwei Elemente, die zusammenkommen müssen, damit das überhaupt stattfindet. Ich möchte es jetzt einfach noch so ein bisschen aufrollen, dieses Thema, was eigentlich schwer ist zu beschreiben, weil es ein göttliches Schaffungswunder ist, wo wir an unseren Grenzen stehen. Aber wir sehen zwei Elemente, die immer wieder zusammenkommen müssen. Wie bei einem Bau, da muss es auch einen Stein geben und Mörtel und dann kann was geschaffen werden. Oder dass erstmal diese Ideen, Zeichnungen und dann muss Material dazukommen. Sonst entsteht nichts. Elemente müssen zusammenkommen. Ne? Wir sehen zum Beispiel auch bei Höhlen, wenn Höhlen geformt werden, dort sind das Stein und da ist Wasser, die das dann aushöhlen und diese Höhlen erstmal bis weit in den Berg ausspülen. Dort sind Elemente am Werken, ne? Dort sind Sachen. Und so genauso ist es auch bei diesem Schaffungswunder von Gott. Zwei Sachen. Und ich gehe nochmal auf diese Auseinandersetzung mit Jesus und diesem Theologen ein. Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, Johannes 3, Vers 5, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und dort sehen wir diese zwei Elemente, Wasser und Geist. Zwei Elemente, wovon viele leider, sag ich mal, diese Bibelstelle ableiten, Geist und Wasser, das ist die Taufe. Und wenn du getauft bist, bist du neugeboren, ja? Und das predigen wir nicht als Bewegung. Wir predigen den vorhergehenden Glauben und dann die Wassertaufe. Ne? Da unterscheiden wir uns einfach. Im Moment sind ja so ein bisschen die Gemeinden werden vorgestellt. Das ist so ein grober Unterschied, wo ich sage, ja, der vorausgehende Glaube, das ist das und dann wird getauft. Also die Neuschaffung, die Neugeburt, die findet vorher statt und nicht bei dem Ereignis der Taufe. Das kann natürlich auch mal Einzelfälle geben, wo das alles zusammenkommt, aber in der Regel sehen wir das so, auch in der ersten Gemeinde und das hat Jesus ja auch so gesagt. Also er sagt, Wasser und Geist, das sind zwei Elemente, die zusammenkommen müssen. Gottes Geist, ja, der ist der dieses Wunder schafft und das Wasser. Was ist jetzt das Wasser? Das ist doch die Taufe. Das Wort Gottes, richtig, mit seiner reinigenden Wirkung. Das Wort Gottes ist dieses Element, was diese Neuordnung schafft. Und Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen. Dann können die Männer und die Frauen jetzt auch mal so annehmen. Ne? Das ist zwar jetzt nicht der Kern dieser Aussage, aber das steht so im Vordergrund. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort zu machen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist Gottes. Also das Wort Gottes ist hier ein ganz wichtiges Element. Gottes Wort erweckt Glauben. Gottes Wort schafft was Neues, schafft neues Leben. Und diese Neugeburt, die entsteht durch das Wort Gottes. Und Jesus sagt, Johannes sagt, dass Jesus das Wort ist. Und das lesen wir in Johannes 1, Vers 1. Ich habe noch ein paar Bibelstellen heute, aber die sind einfach wichtig in diesem Zusammenhang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch und das war Jesus. Also Jesus ist dieses Element, was dieses neue Leben erst möglich macht. Und wir stehen vor diesen Tagen, Ostern. Es ist die größte Liebesbotschaft von Ostern, dass Gott gekommen ist, und dass Gott Jesus geschickt hat und dass das Wort Fleisch wurde, dass das Wort sich erniedrigt hat bis ans Kreuz und dass er aufgestanden ist. Und dass dieses Leben in deinem und meinem Leben möglich ist, weil das die Voraussetzung ist. Das Wort wurde Fleisch. Gott hat alles getan, damit diese Reform in deinem Leben stattfinden kann. Wir sehen an diesem Verhalten von Paulus, wir sehen daran Gottes Wesen. Deswegen ist dieser Brief so wichtig und deswegen sollten wir diesen Brief nicht überblättern, sondern lest ihn mal zu Hause im ganzen Zusammenhang. Oder das ist ja eigentlich fast schon der ganze Zusammenhang, ist eigentlich nur noch Anrede und Schlussworte. Das ist etwas Wichtiges. Wir sehen das Verhalten, wir sehen Jesus. So begegnet Jesus dir und mir, wie der Paulus sich dort kümmert, wie Paulus sich um diesen Onesimus kümmert. Und ich sage auch, jeder Mensch braucht das Wesen Gottes in seinem Leben. Jeder Mensch hat irgendwo Mist gebaut und hätte vielleicht auch Grund, unterzutauchen. Vielleicht hast du nicht Geld veruntreut. Ja, aber wo haben wir unsere Inseln und tauchen unter? Vielleicht Stress in der Familie, Stress in der Ehe und man läuft so einfach weg und baut sich auf seiner Insel sein eigenes Haus. Das könnte eine Insel sein. Sich so in die Arbeit, in die Hobbys, in die Vereine zu stürzen. Ja, ich sage nicht, dass es nicht schlecht ist, aber es gibt es, wenn du das übermäßig machst und das als deine Insel benutzt, um unterzutauchen. Ist das eine Insel? Ist das eine Gefahr? Vereine sind gut und Hobbys sind auch gut. Wir sollen auch Kontakt haben zu Menschen und Arbeit ist auch gut. Ja? Aber ja, manche stürzen sich so rein und das ganze Leben dreht sich nur drum. Dann ist es eine Insel, weil du eigentlich vielleicht andere Dinge tun sollst. Oder, da habe ich sogar mal die Jugendlichen gefragt, letzten Sonntagmorgen, da habe ich nämlich die gleiche Geschichte erzählt. Was sind denn so eure Inseln? Die virtuelle Welt. Ne? Computer, Medien, Handys. Da kann man sich auch gut auf so eine Insel untertauchen. Ne? Wenn das so überhand nimmt, Musik, ja, na klar, Drogen, Alkohol, das sind Inseln, ne? Und es gibt so viele Inseln, wo wir wirklich auch gefordert sind, den Menschen zu helfen und zu sagen, hey, Du lebst auf einer einsamen Insel. Du musst da runterkommen und ich setze mich für dich ein. Vielleicht sendet Gott dich zu Menschen, wo du die Inseln erkennst. Inseln sind immer so diese Flucht. Also wenn, da können wir vielleicht noch viele Beispiele finden, aber die Inseln sind eigentlich Inseln der Flucht, Inseln des Untertauchens. Und diese Inseln, die dürfen wir auch in unserem Leben nicht zulassen. Davon müssen wir runter. Und kann auch Wissen sein. Wenn du ganz viel weißt, es können auch so Inseln sein. Wenn das so dein Leben überschattet und wenn du dich da so hinter versteckst, ist immer eine Flucht. Und wir brauchen einen Neuanfang. Wir brauchen einen Neuanfang. Jesus legt die ethische Norm so hoch, dass sie kein Mensch erfüllen kann. Er sagt, nur der Blick ist schon Ehebruch. Nur der böse Gedanke ist schon Mord. Und jetzt bin ich froh, dass Gott die Latte so hoch legt, dass wir uns eigentlich alle darunter stellen können und sagen können, wir brauchen Vergebung, wir brauchen neues Leben, wir brauchen Leben aus dir. Und Paulus sagt es auch, es ist kein Gerechter, es ist keiner, der Gutes tut, alle sind sie abgewichen. Deswegen deine Entschuldigung oder deine Auflistung, was du alles Gutes tust, es nützt nichts. Es schafft kein neues Leben. Und die tolle Botschaft ist, dass Jesus uns begegnet in unserem Mist. Dass er kommt und er hat Mitleid. So wie der Paulus. Er hat Mitleid mit Onesimus gehabt. Er hat ihn da auf dem Platz, irgendwo beim Petersplatz, da hat er ihn geschnappt und gesagt, hey, was, du siehst so traurig aus. Was ist mit dir los? Du brauchst neues Leben. Und genauso hat Jesus Mitleid mit dir. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, sagt Gott. Und darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Also Gott hat so gute und tolle Gedanken über dein Leben. Er liebt uns. Jesus liebt uns. Und er zeigt es daran, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Gott aber erweist seine Liebe zu uns daran, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ja, wer mag für einen Sünder, ja, sein Leben riskieren? Jesus hat das gemacht. Er hat da nicht nur drüber geredet, sondern er hat das gemacht. Und Jesus setzt sich für dich ein. Er räumt auf. Er möchte in deinem Leben aufräumen. Und er sagt, ich bin der einzige Weg, um aufzuräumen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus setzt sich für dich ein. Jesus stellt sich vor dich. Ich bräuchte jetzt mal zwei Personen. Ihr sitzt jetzt vielleicht gerade vorne. Ich bräuchte jetzt mal so eine starke Christin, die sich einfach mal so stellt. Magst du mal nach vorne kommen? Nicht sagen. Einfach nur demonstrieren. Und der Heilige Geist, der stellt sich so vor wie. Und ja, wie sehen wir das? Stell dich mal davor. Vor deinem Haus. Vor deinem Haus. Direkt davor, dass wir sie nicht mehr sehen. Ja? Den sehen wir jetzt. Wir sehen Jesus, ne? Vor zu. Und wenn Gott zu anschaut, wen sieht er? Jesus. Vor dir, ne? So stellt Jesus sich auch vor uns. Okay. Wie bei diesem kleinen Test, ne? Jesus setzt sich für uns ein, er stellt sich vor uns. Sein Geist, Gott sieht seinen Geist Er sieht das, was wirklich zählt. Also, ich denke, wir sollten dieses Wort auch für uns heute ernst nehmen. Wo sind unsere Inseln? Auch als Christ ist Gefahr, so ein Inseldasein zu leben. Und wir haben das vorhin in dem Wort auch so ein bisschen annähernd gehört, ne? Mit diesem Untertauchen. Daniel, war das so? Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es war so in der Richtung, ne? Ja, und ich möchte einfach fragen, hat dieses Erlebnis in deinem Leben stattgefunden? Kannst du sagen, ich bin von Neuem geboren, von oben, vom Geist? Und das Wort, dieses Element des Wortes, Jesus, hat mein Leben neu gemacht. Gott steht zu seinem Wort und er setzt sich für uns ein. Und er behandelt uns auch nicht mehr als Sklave, sondern als Freund und Bruder, so wie dieser Onesimus eingesetzt werden soll wieder. Ich schicke ihn dir nicht mehr als Sklave, sondern als Bruder. Also ein Neuanfang, eine Wiedereinsetzung. Ja, ich habe das so neulich den Teenies so erklärt, dass das so im Alltag, dass wir echt unsere Inseln haben können. Und wenn wir das entdecken an uns, dann müssen wir sagen, okay, ich will neues Leben, Herr. Und ich bekenne das. Ich bekenne, ich brauche Vergebung. Ja, es waren natürlich noch mehr Inseln. Vielleicht bete ich einfach noch mit uns. Ja, vielleicht bist du da heute Morgen und sagst, ich habe dieses Erlebnis, ich könnte da gar kein Zeugnis von erzählen. Auch wenn ich mich jetzt hier nicht getraut habe, aber auch so zu Hause, oder ich wüsste jetzt gar nicht so von so einem Neuanfang oder wo sich mein Leben so verändert hat, wo Frieden in mein Herz kam. Dann ist heute Morgen so deine Möglichkeit, einfach zu sagen, ja, ich will neues Leben. Ich erkenne mein Untertauchen, ich erkenne mein Inselleben. Und dann möchte ich dir einfach so ein Gebet vorsprechen. Das kannst du so in deinem Herzen mitsprechen. Und sagen, ja, ich will neues Leben. Herr, ich komme zu dir. Herr, wir kommen zu dir. Und wir stehen so, wie wir sind vor dir, Herr. Und du liebst mich, Herr, so wie ich bin. Egal, ob ich untergetaucht bin, egal, ob ich weggelaufen bin, weggerannt bin von dir. Aber ich komme zurück und ich bekenne dir mein Inseldasein. Ich bekenne dir meine Inseln in meinem Leben, Herr. Und ich bringe sie zu dir und ich möchte neues Leben. Ich möchte, dass es einen Neuanfang gibt in meinem Leben. Herr, ich danke dir für diesen Neuanfang. Ich danke dir für dieses Wunder, Herr, was du tust. Ich danke dir für dein Schaffungswunder, Herr. Ich danke dir für Jesus, der sich erniedrigt hat. Jesus, ich danke dir, dass du das für mich gemacht hast und dass mit dir erst neues Leben möglich ist. Ich danke dir, Jesus, dass du dich vor mich stellst. Ja, Herr, und auch wenn ich schon wirklich weiß, Herr, wenn ich dich kenne, sehe ich doch Inseln in meinem Leben und ich möchte, dass diese Inseln wirklich rauskommen und dass du diese Inseln wirklich überspülst, Herr, mit deiner großen Liebe. Und ich möchte frei sein, ich möchte mich stellen, meiner Vergangenheit stellen, ich möchte mich dem stellen, wo ich weggelaufen bin. Manchmal ist ja auch so eine Flucht erst wichtig, mal so eine Flucht zu machen, um wirklich mal zur Ruhe zu kommen, Zustand zu sehen. Ja, Herr, ich danke dir jetzt einfach für deinen Neuanfang, den du schenkst. Und immer wieder neu, Herr. Einmalig, aber wenn wir entdecken, Herr, wo wir auf Inseln rumdappen, bist du da und möchtest uns befreien. Und ich danke dir, Herr. Danke dir für Ostern. Ich danke dir für deine Botschaft, Herr, vom Kreuz. Oh, ich bitte dich, Herr, dass es in unserem Leben wirksam wird, Herr. Dass wir echt in diese Freiheit hineinkommen. Amen. Amen.